Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Teuxdorf. Heute ist der 25. Juli 2018 und außerhalb sengender Hitze freue ich mich trotzdem, Helga Zeppler-Rusch für diesen Webcast begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Helga.
Ja, hallo, guten Tag.
Also, um gleich einzusteigen, vor vielen Jahrzehnten, glaube ich schon, hat in deiner und in der Organisation deines Ehemannes, in der LaRouche-Bewegung allgemein, eine Diskussion stattgefunden, die eigentlich in der ganzen Zeit immer präsent war, nämlich um das Schicksal von Afrika. Und wenn ich mich recht entsinne, war die Formulierung ungefähr so, das Schicksal Afrikas ist in gewisser Weise das Schicksal der Welt. Der Einsatz war immer da, dass Afrika entwickelt werden soll. Das hat die frühesten Vorschläge einer internationalen Entwicklungsbank von Lyndon LaRouche charakterisiert, aber auch einige deiner frühen politischen Aktivitäten in Deutschland und international. Deswegen würde ich mit diesem Thema gern einsteigen, denn an Afrika sieht man vielleicht gegenwärtig am ehesten, wie weit vorangeschritten schon die optimistische und auf Aufbau und Entwicklung gerichtete Weltordnung derzeit ist, von der man hier kaum was mitbekommt. Daher würde ich dir gerne an dieser Stelle das Wort zu diesem Thema geben. Was spielt sich momentan in Afrika ab und warum ist es so ein guter Punkt, um festzustellen, dass wir hier nicht ganz mitkriegen, wo momentan welche Musik auf der Welt eigentlich spielt?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige und erfreuliche Entwicklung, wie im Grunde die chinesischen Investitionen in China, in Afrika, den Kontinent total verändert haben. Also Xi Jinping war ja gerade oder ist noch auf einer Reise, die ihn von den Emiraten nach Senegal, Ruanda, dann Südafrika und schließlich Mauritius führt. Er ist gegenwärtig in Südafrika und hatte zuvor sehr, sehr wichtige Treffen mit den Staatschefs von Senegal, Ruanda und jetzt eben hat er auch einen Gipfel gehabt mit dem Präsidenten von Südafrika. Und in allen Fällen gab es also wichtige Reden von Xi Jinping, von dem Präsidenten von Senegal, von Präsident Kagame, von Ruanda. Und in allen Fällen wurde die außergewöhnliche Freundschaft, die absolute Verbehrung des Handels, der Direktinvestitionen diskutiert. Und ich denke mal, dass jetzt eben ein Prozess in Gang gekommen ist, der für ganz Afrika wirklich eine vollkommen andere Perspektive ermöglicht. Und im September wird ja die große Konferenz in Beijing stattfinden zwischen, ich glaube, 52 Staatschefs von Afrika, der Afrikanischen Union und eben China. Und man kann jetzt schon davon ausgehen, dass da ein vollkommen neuer Standard von chinesischer, afrikanischer Beziehung etabliert wird. Das ist halt wirklich auch Thema jetzt von dem BRICS-Gipfel in Südafrika, wo die ja schon seit letztem Jahr dieses Konzept haben, BRICS Plus. Das heißt, es wurden letztes Jahr schon verschiedene Gastländer eingeladen. Ich glaube, damals war es Thailand und Vietnam. Und dieses Mal ist es, glaube ich, Indonesien, Ägypten. Also jedenfalls mehrere andere Entwicklungsländer. Und es gibt also eine ganze Reihe von Artikeln. Ein ganz wichtiger Artikel von He Wenping. Das ist eine Afrika-Forscherin von dem chinesischen CAS-Institut, die bei unserer vorletzten Konferenz des Schiller-Instituts einen Vortrag gehalten hat über die neue Seidenstraße, besonders die Bedeutung, die das hat für Afrika. Und sie sagt eben in diesem Artikel, der in Global Times erschienen ist, dass quasi das ein vollkommen neues Modell ist für die Süd-Süd-Beziehungen, also die Staaten der südlichen Hemisphäre und wirklich zu einem alternativen Modell geworden ist zu dem Dollar-Dominanz-System des IWF und dass im Grunde das wirklich eine vollkommen neue Weltwirtschaftsordnung ist, die da entstehen ist. Und das ist wirklich eine Tatsache, die also auch unterstützt wird von vielen anderen ähnlichen Artikeln, die eben sagen, dass es eine vollkommen neue Kooperation gibt zwischen den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Italien, Indien, China, Südafrika und eben den dazugehörigen Ländern, die bald Mitglied werden können. Darunter ist also Ägypten ganz wichtig. aber eben auch der Shanghai Cooperation Organisation, der Belt and Road Initiative, also der neuen Seidenstraße, und dass da ein vollkommen neues Geflecht von internationalen Beziehungen sich entwickelt, die eben auf gegenseitiger Entwicklung beruht. Und dann gibt es also auch Artikel in China, die sagen, also der Westen versteht überhaupt nicht, was das chinesische Engagement ist in Afrika. Da wird also nur behauptet, das sei eine neue Form von Kolonialismus und China würde die Länder Afrikas in eine neue Schuldenabhängigkeit bringen. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist genau das Gegenteil richtig, dass durch das chinesische Engagement in Afrika zum ersten Mal diese Staaten wirkliche Infrastruktur erhalten, dass sie im Grunde Industrieparks, Wasserkraftwerke, Eisenbahnnetzwerke, andere Infrastruktur haben, die der Westen eben in den letzten Jahrzehnten absolut unterdrückt hat und damit im Grunde mit zu den Bedingungen beigetragen hat, die die Flüchtlingskrise überhaupt erst geschaffen haben. Und da geht China eben einen ganz anderen Weg. Und deshalb macht das Schiller-Institut und natürlich die Büso auch eine Kampagne, dass eben sehr schnell quasi Europa sich daran beteiligen soll, anstatt da auf die Bremse zu treten.
Es gab ja zu dem Thema auch schon und doch immer wieder mal gibt es so Artikel. Vor kurzem war, glaube ich, ein Englischsprachiger in der englischsprachigen Ausgabe vom Handelsblatt, dass sich Deutschland die Industriepolitik Chinas eigentlich mal besser wieder zum Vorbild nehmen sollte, weil wir längst nicht mehr so gut sind, wie wir mal waren. Und auch zu dem Thema, warum China einfach anders ist, dass man eben genau die eigenen Denkschubladen nicht einfach da drauflegen kann. Weil witzigerweise für den Tourismus ist es relativ einsehbar. Da kann man ja Reiseführer studieren, was man wissen sollte, bevor man nach China fährt. Aber wenn es um solche großen Fragen geht, dann gebe ich dir absolut recht, dann wird mit China quasi so umgegangen, als wäre das so das neue Imperium. Um mal vielleicht in der Gegend zu bleiben, wäre es vielleicht auch interessant, auch für spätere Teile dieser Sendung, wenn du uns ein bisschen einen Einblick geben kannst in das Nachspiel des Singapur-Gipfels. Du hast den ja als ein Modell herausgestellt, an dem sich quasi auch das Trump-Putin-Treffen, aber auch andere orientieren sollten. Putin hatte dort ja den nordkoreanischen Staatsführer getroffen, Kim Jong-un. Und es wäre sicherlich für die Zuhörer und Zuschauer interessant zu wissen, wie du darauf blickst, wie sich das jetzt entwickelt. Macht das tatsächlich Fortschritte mit Nordkorea, dem Verhältnis zu Südkorea, aber auch den anderen asiatischen Ländern und natürlich auch den USA?
Ja, es gab in den westlichen Medien wieder eine Menge von Fake News Artikeln, die behauptet haben, dass der Kim Jong-un das alles nur vorgetäuscht hätte und den Trump quasi über den Tisch gezogen hätte. Daraufhin hat Trump einen Tweet abgesetzt, wo er sagte, das wäre alles Fake News, dass der Prozess, dass er absolut mit dem Tempo des Prozesses einverstanden und zufrieden wäre. Und dass eben auch sein Treffen mit Putin ein voller Erfolg gewesen sei und das sei eine gute Sache. Nun hat der russische Botschafter in Nordkorea gerade ein Interview gegeben und bestätigt, dass also Kim Jong-un dabei ist, ein weiteres Raketentestfeld abzubauen, dass der Kim Jong-un ein absolut wichtiger und verantwortungsbewusster Führer seines Landes sei und dass also quasi da überhaupt gar kein Grund besteht, irgendwie Zweifel daran zu haben, sondern dass der Prozess absolut wie geplant vorangeht. Also mit anderen Worten, wenn der russische Botschafter das ebenfalls bestätigt. Und wir haben auch mit Kontakten von uns in Südkorea gesprochen, die ihrerseits das eben auch vollkommen bestätigen. Also da muss man wirklich diese Hysterie in den Mainstream-Medien wirklich nochmal als das sehen, was es ist, dass sie nämlich wirklich diese Prozesse, wo im Grunde Trump beweist, dass er wirklich mit der Politik der früheren Administrationen von Bush und Obama wirklich gebrochen hat und jetzt auch sogar einen guten Deal mit dem Iran in Aussicht gestellt hat. Das heißt, es ist natürlich etwas noch ja, Hoffnung zu beobachten, ob das auch so kommt. Aber man muss wirklich sagen, also die Leute, die nur auf die westlichen Medien hören, die jahrelang Trump verteufelt haben, Putin verteufelt haben, natürlich Kim Jong-un sowieso, das ist wirklich zwei Beispiele. Also der Gipfel in Singapur mit dem Führer von Nordkorea, Kim Jong-un, und dann eben auch der Helsinki-Gipfel mit Putin, waren wirklich historische Durchbrüche. Und davon liest man eben in unseren Medien überhaupt nichts. Das ist aber das, was die Geschichte ganz massiv voranbringt.
In den USA auch schon über einen Folgegipfel gesprochen, richtig? Zwischen Trump und Putin später im Jahr, soweit ich verstanden habe. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Und ich habe auch mal geguckt, mich wundert in dem Fall gar nicht, dass Trump diese Art von Tweets dann schreibt, weil ja, wenn man so von außen guckt, das Stimmungsbild zumindest in den US-Medien ja wirklich so ist, wie du das gerade nennst, Hysterie und Verteufelung. Wenn ich richtig verstanden habe, hatte sogar irgendein Kongressabgeordneter mehr oder weniger direkt sich ans Militär gewandt und gesagt, da also irgendwie so Andeutungen gemacht. Ich habe das Zitat nicht hier gerade. Da müsste man doch mal was unternehmen, was, wenn man es mal weit auffasst, irgendwie fast nach einem Aufruf zu Putsch klingt, was meiner Meinung nach wohl definitiv illegal sein dürfte. Aber Hysterie ohne Ende. Gibt es denn da keine Ausnahmen oder wie gehen die jetzt damit um? Was herrscht da für eine Stimmung in dem Land?
Ja, es ist wirklich ein großes Problem. Also das Einschlagen auf Russland, das geht also vor allen Dingen im Kongress und im Senat doch leider voll weiter. Aber der Trump hat ja im Grunde durch den Gipfel in Helsinki den Senat wiederum ausflankiert, der ja im letzten Herbst schon diese Sanktionen mit 98-0 oder 98-2 Stimmen im Senat und damit das Vetorecht von Trump überstimmt, quasi als Fessel, um den Trump daran zu hindern, eine positive Beziehung zu Russland zu entwickeln. Und das hat Trump ganz offensichtlich also wirklich durchkreuzt. Und wie gesagt, da ist also jetzt auch konkrete Zusammenarbeit zwischen den nationalen Sicherheitsräten der beiden Länder. Und also ich kann das nur noch mal weil die meisten Leute ja immer noch gegen Trump und gegen Putin sind, ich kann nur noch mal den Punkt machen, man soll da wirklich drüber nachdenken, wenn die beiden wichtigsten Nuklearmächte, die über 90% aller Nuklearwaffen haben, sich an einen Tisch setzen und anfangen, gemeinsam Probleme zu lösen, dann müsste das eigentlich jeden Mensch wirklich erfreuen, der nicht vollkommen, also wirklich da den Medien da verfallen ist und jedes Wort glaubt. Also es gibt einige andere Stimmen, das ist allerdings die Minderheit, zum Beispiel die Organisation ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter FIPS, die hatte einen ganz guten Artikel, wo sie gesagt haben, das ist doch vollkommen normal, dass es bei Gipfeln oder bei auch Geschäftstreffen von CEOs, dass da erstmal ein unter vier Augen Gespräch ist, um sich kennenzulernen und überhaupt da persönliche Chemie zu entwickeln. Und das sei vollkommen normal zwischen Präsidenten der USA und anderen Staaten, einschließlich der Sowjetunion. Und zum Glück hat Frau Merkel mal was Positives gesagt. Und da das so selten vorkommt, will ich das also nicht versäumen, das zu erwähnen. Sie hat nämlich diesen Gipfel in Helsinki begrüßt. Und auch die Tatsache, dass jetzt schon ein Folgegipfel noch dieses Jahr stattfinden soll. Und hat auch den Punkt gemacht, das müsste eigentlich zur Normalität werden. Und auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel besser als die Politik der absoluten Sprachlosigkeit als Methode, wie sie von Obama durchgeführt wurde. Also das ist auch auf einem sehr guten Weg.
Dann denke ich, das ist sicherlich von Interesse. Es ist ja gerade der europäische Lieblingspolitiker Juncker in Washington, um sich dort mit Trump zu treffen und wohl Verhandlungen zu führen, um einen Handelskrieg zu verhindern. Ich bin ehrlich gesagt in dem Fall nicht ganz sicher, welche von diesen Prämissen, von denen, die man so jetzt in den Schlagzeilen liest, überhaupt wirklich stimmt. Ich frage mal vorsichtig, was erwartest du eigentlich, was bei diesem Treffen tatsächlich stattfinden, also was da eigentlich passieren soll zwischen den beiden?
Ja, Trump hat ja einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, nach Trump-Methode wieder in einem Tweet, wo er gesagt hat, ja, die USA und die EU sollten einfach alle Zölle streichen. Das wäre dann wirklicher Freihandel und würde dann beiden nützen. Das wurde schon von der EU-Kommissarin für Handelsfragen, glaube ich, Malmström, zurückgewiesen. Das würde gegen die WTO-Regeln verstoßen, weil dann müsste die EU alle gegenüber allen Staaten oder die alle, also auch die USA, müssten alle Zölle gegenüber jedem streichen und das ginge ja wohl nicht. Also ich persönlich bin ja sehr der Meinung, dass der Trump da nicht recht hat. Es hat auch gerade ein Treffen stattgefunden von Industrievertretern in den USA, wo die allermeisten gegen diese Art von Zöllen sind, auch gerade gegenüber China. Und ich denke, da ist immer noch der Verhandlungsspielraum, dass es zu einem Abkommen kommen könnte. Aber die Konsequenzen, wenn das nicht sind, die sind gar nicht wenig. Und da finde ich es also auch sehr wichtig, dass gerade in Beijing ein Seminar oder eine längere Konferenz stattgefunden hat zwischen Russen und Chinesen im Shenyang Financial Institute der Renmin-Universität in Beijing. Und da war also der russische Ökonom Sergei Glasiev, den wir ja auch sehr gut kennen, der mein Mann und mich mal 2001 für einen ganzen Tag in die Duma für eine Anhörung eingeladen hat. Und der hat dort gesprochen als Berater von Präsident Putin und hat also sehr klar in Global Times in einem längeren Interview gesagt, dass wenn die USA diesen Druck auf China mit den Zöllen und auf Russland mit den Sanktionen, wenn das nicht aufhört, dass dann im Grunde klar wird, dass Russland und China und andere Staaten vollkommen aus dem Dollar rausgehen und dass der Dollar eben bei der Aufrechterhaltung der Sanktionen eine sehr giftige Währung geworden ist und dass die Länder eben dann zusammenrücken quasi ohne die USA. Und wenn der Dollar nicht mehr die Funktion hat, die er jetzt noch hat, würde auch die Druckmöglichkeit von den USA wegfallen. Und das bestätigt eigentlich meine ursprüngliche Reaktion, dass das Handelsdefizit eben nicht dadurch gelöst werden kann und soll, indem man die Zölle erhebt und in so eine Wettlaufspirale von Strafzöllen kommt, sondern dass man das Handelsdefizit dadurch ausgleicht, indem insgesamt mehr Handel getrieben wird und dann durch gemeinsame Investitionen in Drittländern der Kuchen einfach größer wird und dabei eben Schritt für Schritt die Defizite ausgeglichen werden. Und das ist ja auch der Vorschlag von Li Keqiang gewesen, der genau das eben als Gegenargument vorgeschlagen hat, worauf leider der Trump bisher noch nicht eingegangen ist. Aber vielleicht ändert sich ja das, wenn eben der Widerstand der Industrie in Amerika selber und natürlich auch der Landwirte wächst und damit im Grunde die Möglichkeit, einen ganz anderen Weg zu gehen, auf die Tagesordnung kommt.
Mhm. Bleiben wir ganz kurz noch bei Li Keqiang. Du hattest kurz vor der Sendung im Gespräch auch erwähnt, dass der zusammenkommt, wenn ich richtig verstanden habe, mit dem Staatsrat in China. Ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, das kurz nochmal zu beleuchten, da ja im Unterschied zu den Ländern hier in China doch ziemlich viel länger in die Zukunft gedacht wird. Was weißt du darüber?
Ja, die haben also den jährlichen Regierungsbericht über den Zustand der Wirtschaft dort vorgelegt und diskutiert. Und interessanterweise wurde da der Punkt gemacht, dass wegen der enorm großen Unstabilität und Herausforderungen des internationalen Finanzsystems China praktisch eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreift, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Dazu gehört zuallererst mal, dass man bestimmte Steuererleichterungen macht für Investitionen in Grundlagenforschung. also damit die Innovation und die ganze Bedeutung, die China der Innovation zumisst und inzwischen selber den Anspruch hat, bis 2025 Weltführer zu werden in einigen Hochtechnologiebereichen. Also das geht ganz klar weiter in diese Richtung. Dann aber auch weitere 200 Milliarden für Infrastruktur im Inland. Und natürlich auch, dass die Finanzinstitutionen angeregt oder angeleitet, aufgefordert werden, vor allen Dingen Kredite an kleine und Mikrofirmen zu geben. Und das ist ganz offensichtlich auch Teil der Armutsbekämpfung im eigenen Land. Und dass man absolut vorgeht gegen sogenannte Zombie-Firmen, also Firmen, die eigentlich insolvent sind oder keine Funktion haben. Und vor allen Dingen gegen illegale Spekulation. Also das ist wirklich ein Versuch, die chinesische Wirtschaft quasi abzusichern gegen die kommenden Stürme des westlichen Finanzsystems, über die sich China offensichtlich da absolut im Klaren ist.
Könnte ja hier durchaus in nächster Nähe, nämlich in Großbritannien, auch zu einer Änderung kommen, die möglicherweise gar nicht mit weniger Schrecken in der Presse aufgenommen werden wird. Nämlich, falls es tatsächlich zu einem Regierungswechsel kommt, bei dem Jeremy Corbyn das Amt des Premierministers übernehmen würde. Viele Dinge, die er in den vergangenen Jahren gesagt hat und dargestellt hat, denke ich, finden doch durchaus Anklang, sodass das ein völlig realistisches Bild ist. Und wir haben das auch ab und zu mal hier angesprochen. Daher würde ich dich gern bitten, über diese Perspektive dort noch zu sprechen. Denn Großbritannien ist ja auch in einer nicht besonders angenehmen Lage. Es wird zwar immer wieder betont, wie wunderbar das läuft, so das Finanzzentrum der Welt, das ist jetzt halt modern, bla bla. Aber das Land insgesamt ist, was die Infrastruktur angeht, die Industrie angeht, in keinem guten Zustand. Und dasselbe gilt auch für verschiedene andere Institutionen, wie zum Beispiel den National Health Service, also die Organisation der Gesundheitsversicherung in Großbritannien. Also vielleicht kurz einen Blick nach dort auf Corbyn und was du dort wahrnimmst und auch erwartest.
Ja, das ist sehr interessant, weil da ist ja im Augenblick eine riesige Kampagne seitens der Tories gegen Corbyn, also ähnlich wie gegen Trump. Also alle Leute, die nicht im Totalsystem drin sind, die kriegen halt solche Kampagnen, die absolut haltlos sind. Also im Fall von Corbyn, nur weil er die Palästinenser unterstützt hat, ist er noch lange kein Antisemit. Aber genau das ist der unbegründete Vorwurf. Und er hat da in einer sehr guten Weise geantwortet, nämlich in einem Treffen mit Industrievertretern, wo er sich für eine neue Industrialisierungspolitik für Großbritannien ausspricht, deren Realwirtschaft ja auch in einem absolut katastrophalen Zustand sich befindet. Und er hat eben gesagt, es war die falsche Idee gewesen, zu denken, dass die totale Magie nur auf den Dienstleistungssektor zu setzen in den letzten Jahrzehnten eben absolut ein Fehler war. Das hätte also unter anderem der Crash von 2008 gezeigt, dass eben das kein gutes Modell ist. Und er verlangt eben eine Reindustrialisierung von Großbritannien mit der Idee, dass also viele Dinge, die im Augenblick importiert werden, wieder in Großbritannien selber produziert werden, wie zum Beispiel Lokomotiven, Waggons und ähnliche Dinge. Und er sagt ja, also er wäre sich nicht bisher bewusst gewesen, dass er und Trump miteinander verglichen würden, aber praktisch, dass beide die Idee hätten, dass das eigene Land erstmal wirtschaftlich entwickelt werden muss. Und Corbyn ist ja nun kein Freund von der EU. Er sagt allerdings, dass nach dem Brexit Großbritannien eine Zollunion mit der EU anstreben soll, weil natürlich die britische Wirtschaft schon eine enge Verknüpfung hat mit vielen wirtschaftlichen Bereichen auf dem Kontinent. Aber da sieht man im Grunde, dass es also selbst in Großbritannien Leute gibt, die eben eine andere Idee haben als nur die City of London als Finanzkontrollzentrum. Und ja, ich sehe das also als Teil der ganzen Debatte, die überall stattfindet, und im Grunde eine Welle eigentlich darstellt gegen das Modell des neoliberalen Finanzsystems, was das ist das Damoklesschwert, was über uns hängt. Das kann jeden Augenblick zu einem Crash kommen. Und ob das jetzt die Zinsanhebungen in Amerika sind, der Effekt, den das hätte auf die Verschuldung der Firmen, der Zustand der europäischen Banken insgesamt, die Tatsache, dass Italien sich überhaupt nicht an die EU-Regeln halten will, sondern eine Industriepolitik verfolgen will. Also mit anderen Worten, das alles ist ein Damoklesschwert und deshalb ist unsere Kampagne, dass wir wirklich die vier Gesetze von LaRouche brauchen, nämlich ein sofortiges globales Glass-Steagall, globales Trennbankensystem, neue Kreditinstitutionen, Nationalbanken in jedem Land und dann eben ein neues Bretton Woods-System mit festen Wechselkursen und im Grunde langfristigen multilateralen Investitionen in gemeinsame Projekte wie die neue Seidenstraße, den wirtschaftlichen Aufbau von Nahost, die wirtschaftliche Kooperation mit China in Afrika. Es gibt so viele Bereiche, wo wir im Grunde wirklich einen anderen Kurs einschlagen müssten, ganz dringend. Und dafür machen wir eben eine Kampagne. Und wenn Sie dem zustimmen, dann sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen und uns helfen, diese Ideen auf die Tagesordnung zu bringen, bevor es zu spät ist.
Ich weiß, dass die Zeit knapp ist in dieser Woche. Ich will aber trotzdem noch zwei Dinge mit reinbringen. Ich pack die jetzt einfach mal zusammen. Das eine ist, gerade sind die Weißhelme ja quasi mit, per erste Klasse evakuiert worden durch Israel aus Syrien. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, denn die haben ja eine sehr dubiose Rolle gespielt in der Vergangenheit im Zusammenhang mit den angeblichen Giftgas, mit dem angeblichen Giftgaseinsatz, den man immer wieder dem Präsident Assad unterstellen wollte. Und das andere ist, seit Anfang des Monats, 1. Juli, ist in Mexiko ein neuer Präsident gewählt, López Obrador. Und obwohl er auch erst im Dezember, glaube ich, sein Amt tatsächlich antritt und in der Zwischenzeit erstmal Präsident-elect, also gewählter Präsident ist, hat er ja schon mit Trump Kontakt aufgenommen. Und vielleicht wäre es auch gut, darüber noch was zu erfahren. Vielleicht kannst du das einfach kurz zusammen unterbringen, bevor wir die Sendung beenden.
Ja, die Sache mit den Weißhelmen ist wirklich ein Skandal. Das geht wohl auf die Forderungen der USA, Großbritannien, Deutschlands zurück. Und da gibt es also viele Dokumentationen die von uns und anderen, dass die also wirklich eine Geheimdienstoperation, pro-terroristische Operation sind. Also es ist ein Skandal, dass die jetzt aufgenommen werden sollen und von denselben Ländern, die es ablehnen, Flüchtlinge aufzunehmen. Also die entscheidende Frage da wird sein, wo werden die hingehen? Vielleicht gehen sie ja dann direkt an ihren Arbeitsplatz bei MI6 oder dem CIA. Das sollte man mal verfolgen, was mit diesen Weißhelmen da jetzt passiert. Also in Bezug auf den Brief, den Obrador an Trump geschickt hat, das ist also ganz interessant. Es ist nicht ganz unproblematisch, weil die Ministerin für, ich glaube, Drogenlegalisierung im kommenden Kabinett für eine vollkommene Legalisierung der Drogen sich ausspricht, was natürlich in der Lage in Mexiko wirklich den, ja, also das, die Opium-Epidemie würde dadurch noch massiv verbreitet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump da auch nur annähernd drauf eingehen wird, angesichts der Lage in Bezug auf die Drogenabhängigkeit in den USA. Aber das Gute an dem Brief ist, dass er eben sagt, dass die USA gemeinsam mit Mexiko in Infrastruktur, in Industrieprojekte in Mexiko investieren soll und damit im Grunde die Fluchtursachen, warum Leute aus Zentral- und Zentralamerika und Mexiko in die USA flüchten wollen, behoben würde. Und das ist natürlich genau der Ansatz, der richtige ist. Und das ist ja das, was wir generell vorschlagen, dass man die Flüchtlingsfrage eben nicht durch Grenzzäune und Militarisierung von Frontex und ähnlichen barbarischen Methoden, die nur zu einem Anstieg der Zahl der Menschen, die umkommen, führt und auch dieses Jahr schon geführt hat, sondern dass man wirklich sagt, also der Westen muss dem Geist der neuen Seidenstraße quasi beitreten oder folgen oder sich davon inspirieren lassen und gemeinsam mit Russland, China, Indien, Japan, Afrika entwickeln. Da gibt es jetzt übrigens eine sehr, sehr gute Kooperation zwischen China und Indien bei der Entwicklung von Afrika. Japan hat ebenfalls gesagt, sie wollen gemeinsam mit China an afrikanischen Entwicklungsprojekten oder Industrialisierungsprojekten teilnehmen. Und unsere ganze Politik besteht darin zu sagen, die USA und die europäischen Staaten sollen im Grunde sich an dieser neuen Seidenstraße beteiligen. Da gibt es genügend Arbeit. Es gibt also massenhaft Infrastrukturprojekte, die in einem Gesamtverkehrswegeplan zusammengefasst werden können und wo dann verschiedene Staaten sich arbeitsteilig in einem Crash-Programm dran beteiligen können. Das war ja auch der Gegenstand unserer Konferenz des Schiller-Institutes. Da würde ich Sie also alle noch mal ganz dringend bitten, dass Sie sich die Reden entweder durchlesen in der neuen Solidarität oder noch besser auf Videos anschauen, weil das war wirklich ein absolut umfangreicher Plan, wie wir aus dieser gegenwärtigen Krise herauskommen. Und alle Teilnehmer haben gesagt und auch die Leute, die das hinterher angeguckt haben, das war endlich mal eine lösungsorientierte Konferenz, die im Grunde konkrete Anweisungen oder Hinweise gibt, wie die Krisen zu lösen sind. Und dasselbe ist ja auch Gegenstand von einem neuen Weltlandbrückenbericht Nummer 2, den wir kurz, also vor 2 Wochen etwa, veröffentlicht haben. Das ist also auch eine fast 400 Seiten lange Studie über diese ganzen Entwicklungsprogramme. Und die sollten Sie also auch unbedingt lesen und wirklich weiterverbreiten, weil das ist alles ausgearbeitet und könnte morgen umgesetzt werden, wenn wir den politischen Willen dazu mobilisieren können.
Wunderbar. Also die Links zu den Dingen, wie immer unter dem Video, auch tun wir drunter den Link für deinen aktuellen Artikel. Trump und Putin machen Friedenspolitik, wichtige Lektionen für die ganze Welt. Da sind also auch wichtige Dinge in großer Kürze tatsächlich zusammengefasst. Helga, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ihnen auch danke fürs Einschalten und Zuhören und hoffentlich bis zur kommenden Woche.
Ja, bis nächste Woche.